Schwimmen, Seife, Swimming, Tageswitzen.at, den Button für die Übersetzung direkt unter dem Videobild. Wenn ihr den Talk auf einer alternativen Seite anschauen möchtet, gibt es die Möglichkeit auf streaming.media.ccc.de. Auch dort gibt es die Übersetzung. Okay, switching to English.
Ja, wir schalten auf Englisch um. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Zwei wichtige Informationen. Ihr könnt Fragen stellen für den nächsten Vortrag. Wenn ihr uns Fragen stellen wollt, dann geht auf streaming.privacyweek.at. Und da gibt es einen Knopf, Ask a Question, eine Frage stellen. Und oder geht auf privacyweek.at/ask, ASK. Und wir beobachten auch Twitter, Mastodon mit den Hashtags PW20 und PW20 online. Und wir freuen uns sehr auf alle eure Fragen. Und jetzt wechseln wir zu unserem Gast für diesen Abend. Und ich bin sehr aufgeregt und begeistert. Cory Doctorow ist ein Science-Fiction, ein kanadischer Science-Fiction-Autor, ein Aktivist, ein Blogger. Und er möchte heute zu euch und mit uns über freie Software sprechen und warum das so unglaublich wichtig und bedeutsam für uns ist. Vielen Dank, Entschuldigung. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier zu euch sprechen kann. Vielen Dank, dass ihr aufbleibt, dass ihr mir in Österreich zuhören könnt. Nach einem langen Arbeitstag mache ich auch normalerweise nichts lieber, als mir spät am Abend noch eine Videokonferenz anzutun. Aber ich freue mich sehr, dass ihr die Geduld und die Energie aufbringt. Ich entschuldige mich schon mal bei den Übersetzern, dass ich sehr schnell spreche, wenn ich aufgeregt werde. Und ich versuche mal, mich selber ein bisschen im Zaum zu halten, damit die Übersetzung ganz gut funktioniert. Und nicht zu begeistert werden. Dieser Vortrag ist adaptiert aus einer Kolumne, die ich für das Magazin Locust geschrieben habe, ein Science-Fiction-Magazin. Und ich schreibe seit 14 Jahren für das Magazin und schreibe eigentlich über alles, was ich gerne haben möchte. Bevor ich meine letzte Kolumne abgeben musste, hatte ich so eine Art Erweckung. Es hat sich herausgestellt, dass das, was ich da geschrieben habe, am Ende das halbe Magazin gefüllt hat. Und mir geht es darum, über Themen zu sprechen, die mir sehr am Herzen liegen und an denen ich lange gearbeitet habe. Und ich habe einen Satz gefunden, der mir sehr am Herzen liegt und eine Reihe von Menschen haben mir dabei geholfen, die Kolumne hieß IP der Vortrag heißt, wir hatten Kuchen, aber jetzt haben wir gerade noch nicht mal Glasur. Und ihr habt sicherlich alle schon von freier Software gehört und den Unterschied zu Open Source und die ethische Debatte darum, was Open Source und Free Software angeht. Ich habe mich sehr lange damit beschäftigt und bis vor kurzem war mir nicht klar, was wirklich der Kern dieser ganzen Geschichte ist. Ich habe recherchiert, was der Kern der freien Software wirklich ist. Hier ist ein bisschen Hintergrund. Freie Software hat ihren Ursprung in einem AI-Forscher namens Richard Stallman, der zu einem Softwareentwickler wurde. Und der hat in den 80er Jahren die GPL, die GNU Public License, entwickelt. Das ist eine Softwarelizenz, eine Copyright, eine Urheberrechtslizenz, die es Computerprogrammierern erlaubt, ihren Code so zur Verfügung zu stellen, dass andere den Code nehmen können, ihn laufen lassen können, ihn sich angucken können, ihn verändern können und an andere weitergeben können, solange es unter denselben Bedingungen erfolgt. Vor 1983, Software wurde als sogenannte funktionales Werk angesehen. Das bedeutet, dass die keinen Urheberrechtsschutz genossen hat bis zur Zeitpunkt. Und ein Gerichtsverfahren von Apple gegen einen anderen Computerhersteller hat das geändert. Und wenn man also als Programmierer diese Lizenz, die GPL, verwendet, dann kann man diese Software offen sperren. Also nicht verschließen, sondern das genaue Gegenteil, dafür sorgen, dass sie offen bleiben muss. Und heutzutage sehen wir freie Software vor allen Dingen als einen Garanten dafür, dass Software die Freiheit behält, die wir als Menschen genießen, und nicht einzusperren. Frei wie freie Sprache, freie Rede, nicht wie Freibier. Und dann gab es einen Moment in den 90er Jahren, als einige Menschen gedacht haben, ja, der Begriff freie Software ist nicht gut fürs Geschäft, weil das klingt, als wäre das kostenlos, und der Begriff Open Source wurde entwickelt. Leute konnten immer noch kontrollieren, was genau die Software tut, weil der Code inspizierbar ist. Und um einen weiteren sehr bekannten Satz zu zitieren, mit genügend Augen ist jeder Bug einfach zu lösen.
Also als diese Bewegung aufkam, gab es eigentlich noch keine Copyright auf Software, und das war ein neues System. Niemand wusste, was das nach sich ziehen würde. Patente auf Software waren neu, quasi unbekannt, und ja, kein Problem. Und AGBs und Verträge, denen man zustimmt, indem man einfach nur Software laufen lässt, das alles erschien nicht durchsetzbar zu sein. Es gab keine Gesetze, die dagegen sind oder dagegen waren, Kopierschutze oder Digital Rights Management durchzusetzen. Und es gab auch keine Regeln darauf, Dinge kompatibel zu machen, also das zu verbieten, so wie Oracle das gerade gegen Google versucht durchzusetzen, dass die Schnittstelle geschützt ist. Also damals, wenn man irgendwie Software kompatibel machen wollte, dann musste man einfach nur das rückingenieren, also erkunden, und man brauchte keine Erlaubnis, um etwas kompatibel zu machen. Jeder, der Software erstellen konnte oder Code schreiben konnte, der hat sich schon so behandelt. Die Leute haben sich alle so verhalten, als wäre es erlaubt. Und niemand hatte Angst davor, dass die Firmen wütend werden könnten. Die GPL war einfach nur ein Weg, um das einfacher zu machen, indem man den Code auch noch herausbekommen hat. Also es war ein Weg, dass die Ingenieure und Code-Autoren sich Zeit sparen konnten und die nervigen Schritte des Reverse Engineering aussparen konnten und direkt zum guten Teil kommen konnten, etwas Kompatibles zu erschaffen. Also es war eigentlich die Glasur auf dem Kuchen. Die GPL zu verwenden hieß nicht, dass man sagt, ich werde keine juristischen Schritte einleiten, weil man diese Rache eh nicht nehmen konnte. Man hatte keine Rechte darauf. Die GPL bedeutete, dass man zusammenarbeiten möchte, anstatt einfach nur wütend die Faust zu schütteln auf die Leute, die mit dem eigenen Code arbeiten. Entgegen deiner Wünsche konnte jeder mit deinem Code arbeiten. Und jetzt sind wir in einem ganz anderen Ort. Jetzt haben wir Copyright auf Code, wir haben AGBs, die gesetzlich durchsetzbar sind, wir haben nicht kompetitive Zustimmungen und wir brauchen Erlaubnis für alles. Wenn man ein kompatibles Tool schreiben möchte, ist das quasi finanzieller Selbstmord. Das hat kriminelle Folgen, also strafrechtliche Folgen. Also wenn man jetzt eine Software, die sehr, sehr etabliert ist, verbessern möchte oder verändern möchte, dann riskiert man mancherorts nicht nur den finanziellen Ruin, sondern auch noch eine lange Haftstrafe. Vor einigen Jahren hatten wir Kuchen und wollten noch Glasur. Heute haben wir noch ein bisschen Glasur und haben vergessen, dass wir überhaupt mal einen Kuchen haben konnten. Und jetzt reden wir mal über Interoperabilität. Das ist ein sehr nerdiges Thema. Und wenn ich jetzt sage, dass Dinge kompatibel sein sollen, dann ist es ein bisschen schwer zu sagen, wovon ich rede. Oberflächlich, dann heißt es einfach nur, dass zwei Systeme zusammenarbeiten. Also jetzt zum Beispiel ein Word-Dokument in Google zu öffnen oder dass unterschiedliche Druckertinte mit deinem Drucker funktioniert oder auch nur, dass du das Armband an deine Uhr austauschen kannst. Also ganz grob heißt es, dass Technologie austauschbar miteinander funktioniert. Und das ist eigentlich der Standardzustand. Wenn ich heute Abend einen Burger anbraten will auf meinem Grill, dann kann ich irgendeine Grillkohle verwenden. Ich muss jetzt nicht überlegen, welche Kohle will denn mein Grillhersteller, das ich verwende. Wenn ich mein Licht ausschalten will oder austauschen will, dann kann ich eine Glühbirne von einem beliebigen Hersteller nehmen. Und wenn ich Turnschuhe trage, dann kann ich beliebige Socken tragen. Ich muss jetzt nicht die Socken von meinem Schuhhersteller nehmen. Naja, vieles davon kommt natürlich durch Standardisierung. Also sehr viele Menschen, die ein Interesse an einem Standard haben, kommen zusammen, Hersteller, Wissenschaftler, Politiker. Und die kommen dann zusammen und überlegen zum Beispiel, in welche Richtung sollte das Gewinde von einem Glühbirne sein. Oder in einem Browser, wie genau sollte so eine HTTP-Seite, eine HTML-Seite aufgebaut sein? Oder eine Toilette, der Anschluss, wie genau sollte der aussehen? Und solche Standards sorgen dafür, dass Dinge zusammen funktionieren, zum Beispiel Papier, A2, A3, A4 oder auch das Gewicht. Das sorgt dafür, dass man ein beliebiges Papier kaufen kann und es in seinem Drucker verwenden kann, ohne dass ich das jetzt erst zurechtschneiden muss. Und solange wir auf solche Standards verzichten, können wir unser Leben sehr schwierig machen. Am Anfang mit den Zügen gab es Probleme. Ja, es gibt in Australien zum Beispiel das Multi-Gauge-Model. Das Problem war, dass die Spurweite der Züge nicht standardisiert war. Und das führt heute noch zu Problemen. Und solche Probleme sind in der realen Welt jetzt nicht unlösbar. Wenn das Papier nicht in den Drucker passt, dann kann ich es umschneiden. Wenn die Spurweite des Zuges nicht passt, dann kann ich den Zug modifizieren oder komplizierter bauen und plötzlich funktioniert das wieder zusammen. Und es gab sehr viele solche Lösungsansätze in Australien, aber es hat sich herausgestellt, dass es billiger ist, die Gleise rauszureißen und neu zu bauen. Und das machen sie jetzt. Und das ist eigentlich auch der Kern hier. Die Kompatibilität handelt davon, wie teuer etwas ist, zu wechseln, den Anbieter zu wechseln. Meine Großeltern sind nach Nordamerika geflohen. Sie sind aus der damaligen UdSSR geflohen Und das hieß damals, eine große große Kostenaufsicht zu nehmen. Sie konnten nicht mehr mit ihren Verwandten kommunizieren. Damals war das eben entweder direkter Kontakt oder Briefkontakt und der war sehr unzuverlässig und sehr teuer. Vor 5 Jahren bin ich aus dem Vereinigten Königreich nach Los Angeles gezogen. Und 5 Jahre später habe ich immer noch regelmäßigen Kontakt zu meiner Familie in London, Wales und Toronto. Meine Laptops, meine Bücher, das ist alles mit mir mitgekommen. Alle persönlichen Gegenstände kamen mit. Wir haben natürlich sehr viel zurückgelassen. Also ich habe viel zurückgelassen, weil das Stromnetz hier anders funktioniert, aber einiges habe ich auch mitgenommen und benutze es immer noch mit einem Adapter. Firmen mögen es natürlich, wenn die Wechselkosten sehr hoch sind. Also für die Firmen ist es ideal, wenn ihre Produkte einfach zu nutzen und einfach anfangs zu benutzen sind, aber sehr schwer zu wechseln. Zum Beispiel Opioide. Ein tolles Produkt. Sie haben am Anfang mit den Opioiden damit geworben, dass es sehr einfach damit sein wird, Leute dazu zu bringen, Opioide zu benutzen. Aber es wird sehr schwer sein, für die Leute damit aufzuhören. Und Sucht ist natürlich nicht der einzige Weg, um solche Barrieren für den Wechsel einzubauen. Facebook beispielsweise macht es sehr einfach, Leute auf ihre Plattform zu bringen. Und historisch haben sie auch schon sehr, sehr fiese Taktiken verwendet. Wenn man seinen Account eröffnet, hat man schon Freunde aus dem Kontaktbuch. Und wenn man die Seite öffnet, dann sieht man schon die ersten Posts von Zeitungen und von allem Möglichen. Und wenn man Facebook öffnet, dann kann man es erstmal nur benutzen, um den Freunden auf Facebook zu folgen. Aber es ermutigt einen auch, den Freunden auf anderen Netzwerken zu folgen, zum Beispiel auf Twitter. Aber wenn man Facebook verlassen möchte, dann ist es sehr, sehr schwierig. Man kann nicht einfach einem Konkurrenten von Facebook, also man kann nicht einfach zu einem Konkurrenten gehen und den Freunden auf Facebook immer noch folgen. Also Interoperabilität ist etwas, das Facebook verwendet, um Informationen aus dem Netz zu ziehen. Aber es ist auch der Schlüssel, um Facebook verlassen zu können, was aber in die andere Richtung nicht funktioniert. Das von Facebook heute wegzugehen, ist wie meine Oma, die die UdSSR verlässt. Sie musste alle ihre Kontakte zurücklassen. Und wenn man heute von Mark Zuckerberg weggehen möchte, muss man auch alle seine Kontakte zurücklassen. Es ist jetzt nicht so schwierig, wie Opioide aufzugeben, wenn man süchtig ist, aber es ist trotzdem nicht einfach. Und solange man selber auf Facebook ist, hält man andere Kontakte natürlich auch ein wenig als Geisel. Also man trägt zum Problem bei. Wir alle wollen natürlich Google verwenden in Arten, wie unser Leben verbessern. Wir wollen unsere Technik einfach benutzen und wir möchten nicht, dass Google unser Leben schwerer macht. Ich bin immer noch wütend, dass Google seinen RSS-Leser abgeschafft hat. Ich habe das täglich benutzt. Und Google möchte sicher, natürlich sicher gehen, dass wir Google nicht verlassen, dass wir es weiter benutzen. Und Google könnte es natürlich so einrichten, dass wir die Produkte so toll finden, dass wir gar nicht wechseln wollen. Aber der einfachere Weg ist natürlich, dass ihre Produkte so in unser Leben eingebunden sind, dass wir gar keine Chance haben. Dass die Produkte in der Schule unserer Kinder eingebunden sind. Dass sie unser Handy so durchwandern, unsere Smartphones so unterwandern, dass ganz egal, welche Apps wir benutzen, die Apps immer ein Google-Framework verwenden, also immer Google Services integriert sind. Und je mehr sie uns einsperren können und umgarnen können mit ihren Services, umso schwieriger ist es natürlich, dass wir gehen können. Und umso mehr Daten haben sie und umso besser können sie ihre Apps natürlich auch machen. Und umso größer werden unsere Kosten zu wechseln. Also Kompatibilität hilft der Selbstbestimmung, weil sie unsere Fähigkeiten zu wechseln und unsere Entscheidungsmöglichkeiten verbessern. Und ja, das Problem geht natürlich auch weiter mit dem App Store auf dem Smartphone. Wenn man einen alternativen App Store installieren kann, dann kann ich weiterhin alles verwenden, was Google oder was auf meinem Smartphone schon ist. Aber ich kann außerdem alle Apps installieren, die der Hersteller vielleicht nicht möchte, dass ich habe. Und wenn ich das, diese Möglichkeit nicht habe, einen eigenen App Store zu installieren, dann ist der Preis, diese App zu verwenden, dass ich mein gesamtes Smartphone austauschen muss. Und wenn die App erfordert, dass ich mein komplettes Smartphone austauschen muss und alle meine Kontakte austauschen muss, dann muss die schon wahnsinnig gut sein, dass Menschen dazu bereit sind. Und das Problem in der Realität wurde ja auf vielen anderen Ebenen anders gelöst. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Gesetze denken, dann und ja, also Gesetze sind nicht in Stein gemeißelt. Also wenn ich lokal meine Gesetze ändern möchte, dann kann ich das tun. Wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich die Möglichkeit, in eine andere Stadt zu ziehen. Und wenn ich in eine andere Stadt ziehe, dann bin ich nicht gezwungen, alle Kontakte zu meinen Freunden aufzugeben. Also wir haben eine lange vergessene Zeit, in der Software wirklich frei war. Und diese Zeit ist vergessen. Heutzutage haben wir AGB, die die Form von Gesetzen annehmen. Damals konnte jeder ein kompatibles Programm schreiben und Funktionen ändern, erweitern, Dateien lesen oder verändern. Und heute ist es einfach nicht mehr der Fall. Tatsächlich ist der Marktplatz für Software heutzutage so anders von dieser damaligen Welt, als die Default die Freiheit war, haben sie heute die Gesetze so geändert, dass es schon ein wahnsinnige Forderung ist, freie Software zu fordern, in der man auch noch den Quelltext bekommt. Die Regeln, die um die Kompatibilität aufgegangen sind oder aufgekommen sind, nennen wir heute Intellectual Property oder geistiges Eigentum. Und viele Menschen mögen diesen Begriff überhaupt nicht. Die Hauptbeschwerde dagegen ist, dass der Begriff sehr, sehr schwierig zu definieren ist. Und der zweite Punkt ist, dass es unehrlich ist. Also erst einmal, dass der Begriff sehr schwammig ist. Bevor der Begriff aufkam, als man um viele Sachen davon sprechen wollte, hat man sie einfach benannt. Als man sagte, wenn man über Copyright reden wollte, dann hat man von Copyright gesprochen. Oder Patente, dann hat man über Patente gesprochen. Und über all diese Dinge konnte man eigentlich nur in sehr speziellen Fällen sprechen. Und sie waren halt alle hatten alle einen sehr engen Anwendungsfall. Aber das Argument dagegen ist jetzt nicht nur darüber, dass es schwammig ist, weil sie eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben, sondern auch darüber, dass es sehr unehrlich ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Copyright spreche, da gibt es in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Gründe dafür, aber eigentlich gibt es zwei große Regime. Es gibt die aus Frankreich, die Bern-Konvention, und die von Amerika. Und obwohl es grundsätzliche große Unterschiede gibt, reden sie doch davon, dass es einen Grund geben soll, neue Werke zu schaffen. Aber dieser Anreiz darf nicht dazu führen, dass zukünftige kreative Leistung erstickt werden sollte. Es sollte genau so viel Anreiz sein, um neue Dinge zu erschaffen.
Und bei beiden geht es nicht um die Ideen, sondern um den Ausdruck dieser Ideen. Patente sind ein Gleichgewicht, ein Ausgleich. Und zwar geht es darum, dass die Erfinder ihre Erfindung so genau beschreiben, dass andere das studieren können und darauf aufbauend ihre eigenen Erfindungen entwickeln können. Um also ein Patent zugeteilt zu bekommen, muss man so genau beschreiben, dass man es bauen kann oder dass jemand, der vom Fach ist, daraus was machen kann, was Konkretes machen kann. Und nur dann kriegt man das Recht für die exklusive Nutzung dieser patentierbaren Idee. und Warenzeichen, Trademarks sind nochmal wieder ein ganz anderes Gebiet. Da geht es darum, dass Hersteller zum Beispiel ihre Waren anbieten und sich die Käufer darauf verlassen können, dass sie tatsächlich das originale Produkt in der originalen Qualität bekommen und nicht etwas Nachgemachtes. Das heißt, Nachahmer können nicht einfach einen guten Namen missbrauchen. Und der entscheidende Unterschied ist, es geht wirklich nur um die Verwechslungsgefahr dabei. Das heißt, es reicht nicht aus, dass jemand anders auch eine Cola macht, aber für die Verbraucher völlig klar ist, dass es sich dabei nicht um Coca-Cola handelt, sondern um eine andere Cola. Dann hat Coca-Cola kein Recht. Und dieser Sammelbegriff, der verwirrt einfach nur. Wenn du jetzt sagst, ja, meine Idee hat Intellectual Property Schutz. Was genau ist damit gemeint? Oder heißt das, dass du veröffentlicht hast, wie dein Gerät funktioniert? Oder dass du das Recht hast, deine Konkurrenz zu verklagen, weil sie deine Kunden verwirren, was dein eigenes Produkt ist oder auch nicht? Also, wenn man sich anguckt, wie die Leute in der Industrie den Begriff Intellectual Property IP verwenden, dann gibt es bereits einen Begriff, der all das umfasst. IP ist ein beliebiges Gesetz, das es mir erlaubt, das Verhalten meiner Konkurrenten, meiner Kritiker und meiner Kunden zu kontrollieren. Lass mich das wiederholen. Das ist ein Gesetz, das ich benutzen kann, um das Verhalten meiner Konkurrenz, meiner Kritiker und meiner Kunden zu kontrollieren. Und das ist in dieser unsicheren Zeit, in dieser unsicheren Welt, eine unglaubliche Möglichkeit, Sicherheit zu schaffen. IP ist die Möglichkeit, andere dazu zu bringen, deine Bedürfnisse zu befriedigen, selbst wenn es ihre Bedürfnisse nicht befriedigt. Wenden wir uns Digital Rights Management zu. Es geht darum, dass Kunden nicht mehr in der Lage sind, die Produkte so zu benutzen, wie sie das gerne möchten. Euer Telefon benutzt DRM, um sicherzugehen, dass ihr nur die vom Hersteller zugelassenen Sachen damit machen könnt. Traktoren von John Deere und anderen Herstellern benutzen DRM, um sicherzugehen, dass nur John Deere zugelassene Techniker die Traktoren reparieren können. Urheberschutzrechte haben es mittlerweile verboten gemacht, diese DRM-Technologien zu umgehen oder zu modifizieren. In Amerika wurde das zuerst umgesetzt in 1998 und die EU hat dann schnell nachgemacht und Kanada auch und weitere Länder haben das nachgeholt und die sind alle sehr ähnlich. Alle diese Gesetze verbieten den Bruch von DRM-Technologie ohne Ausnahme. Aber DRM beschränkt sich nicht nur auf tatsächliche Urheberrechtsverletzungen, sondern es gibt ganz viele Geschichten, die dadurch unmöglich werden, wenn man eine eigene Tintenpatrone einsetzen möchte, dann verletzt man gar kein Urheberrecht. Aber das Urheberrecht verbietet es trotzdem, wenn man dafür das DRM überwinden muss. Also bei dem Gesetz geht es also in Wirklichkeit darum, die Urheberrechte zu schützen, sondern tatsächlich die Verwendung der Produkte zu schützen. Goldman Sachs hat es geschafft, eine kostenlose Schriftart zur Verfügung zu stellen Und wenn man die Schriftart herunterlädt, dann muss man einer Lizenz zustimmen. Und da steht drin, dass man keine Kritik an Goldman Sachs mehr üben darf. Die Schrift ist umsonst, jeder soll sie verwenden, aber sie missbrauchen den Copyright-Schutz der Schrift, um eine Lizenzbedingung durchzusetzen, die mit der Schrift gar nichts zu tun hat. Und dieser Angriff auf Freiheitsrechte, der war schon immer im Copyright, im Urheberschutz angelegt. Und es gab Sicherheitsventile, die dafür sorgen sollten, dass diese Rechte nicht überhand nehmen und gegen die Gesellschaft als Ganzes verwendet werden können. Und da gibt es viele Ausnahmen, die es erlauben, eine ganze Menge Sachen mit den Werken anzufangen, sie zu kopieren, sogar teilweise sie zu verkaufen, sie zu analysieren, zu zitieren, zu kritisieren. All das braucht das nicht. Es macht es nicht notwendig, dass der Autor dem zustimmt. Patente haben auch solche Sicherheitsventile. Du musst anderen Leuten erklären, wie deine Erfindung funktioniert. Und andere Leute haben dementsprechend die Möglichkeit, dann darauf ihre eigene Erfindung basierend zu machen. Und in Trademark, im Warenschutzrecht gibt es, Warenzeichenrecht gibt es genau solche Möglichkeiten. Und du darfst zum Beispiel, man kann ein Schild in seinen Laden stellen, wir reparieren iPhones, und damit verletzt man das Warenrecht, das Warenzeichenrecht nicht. Diese Sicherheitsventile haben sich als sehr, sehr zerbrechlich herausgestellt. Und sie basieren darauf, dass es echten Wettbewerb gibt. Wenn eine Firma versucht, mehr sich rauszuholen für sich, dann gibt es die Konkurrenz, die das zu verhindern weiß, weil es sie selber schulden würden. Aber durch die massive Konsolidierung von großen Industrien über die letzten 40 Jahren haben diese Ventile letztendlich zerstört, weil die Firmen hart dafür gearbeitet haben, um diese Sicherheitsventile zu verstopfen und am Ende auszubauen. Und das ist der Weg, wie wir dazu gekommen sind, von freier Software hin zu diesem neuen System zu kommen, wo wir noch nicht mal mehr die Lasur haben. Und die neuen Taktiken, um die verschiedenen Schutzrechte alle so zu kombinieren, dass zum Beispiel das Warenschutzrecht etwas erlaubt, dann verbietet das Urheberrecht das, und wenn das nicht greift, dann eben ein Patent. Und das ganze Risiko wird verlagert von den Herstellern und Anbietern auf die Käufer und Konsumenten. Es gibt viele, viele Wege, wie wir weggekommen sind von dem Begriff Autorenmonopol hin zu IP. Und ein Punkt ist, dass es nicht sehr nett ist, ein Monopolist genannt zu werden. Und wenn man sich also vors Parlament stellt und sagt, mein Monopol ist nicht gut groß genug, dann wurde man nicht gehört. Und dementsprechend konnte dieser Begriff des Urheberrechts so übernommen werden können. Als ich dieses Essay geschrieben habe, und da wurde ein neues Urheberrecht geboren. Und es gibt mir das Recht, das zu verkaufen, es vorzuführen, und meine konkurrierenden Autoren haben das Recht, einen anderen Text, ein anderes Essay zu schreiben. Aber nur ich alleine kann diesen Essay verkaufen, den ich geschrieben habe. Ich habe also ganz offensichtlich das Monopol da drauf. Und es gibt nur einen Verkäufer, also die pureste Monopolie, das pureste Monopol, was wir haben. Aber es gibt eben normalerweise keinen Markt, auf dem es nur einen Anbieter gibt, einen Marktanbieter 100% hat. Und die Marktmacht, die sich mit dem Monopol verbindet, ist, dass sie ihre eigenen Bedingungen durchsetzen können, dass sie selber den Preis den Preis festzusetzen. Und nicht nur für das Produkt selber, sondern alles, was damit im Zusammenhang steht. Also zum Beispiel die Tintenkartuschen. Und wir ärgern uns über Leute, die sich darüber ärgern, dass wir Autoren Monopolisten nennen. Aber Autoren haben eben auch sehr wenig Möglichkeiten, zum Beispiel Verlage dazu zu bringen, mehr zu zahlen. Sehr wenige Autoren sind in einer Position, wo sie mehr Geld verlangen können. Aber es gibt natürlich in der Unterhaltungsindustrie große Monopole. Und es gibt zum Beispiel in den USA ein Kinounternehmen, das am Rande des Konkurses steht. Und in den USA gibt es nur noch eine Kette von Buchläden und wenige Verlage. Wie sind diese Monopole entstanden? Diese Monopole über kreative Werke sind entstanden aus einer allgemeinen monopolistischen Energie in verschiedenen Bereichen. Und der Grund, warum sie sich bilden konnten, war ganz laxe Durchsetzung von antimonopolistischen Gesetzen und Regeln. Es wurde also zugelassen, dass mehr und mehr Firmen sich zusammenschließen konnten und so ihre Konkurrenz beseitigen konnten und damit aus sowohl den Lieferanten als auch den Kunden mehr und mehr rauszuquetschen. Diese Monopole benutzen die Autorenmonopole, um noch mehr zu extrahieren. Und diese Monopolfirmen sind so stark, so kräftig, dass sie noch nicht mal mehr normale monopolistische Firmen sind, weil es keinen Weg mehr um sie drumherum gibt. Und um dieses Monopol zu versuchen aufzubrechen, ist eine kriminale Urheberrechtsverletzung. Wenn ihr zum Beispiel ein Monopol in der Finanzwelt als Bank oder als Flugzeughersteller habt, dann müsst ihr euch vielleicht mit der Konkurrenz auseinandersetzen oder den Regulatoren. Aber im kreativen Bereich könnt ihr eure Konkurrenz und eure Kunden verklagen, wenn die euch nicht passen. Ich habe gerade mein Fenster zugemacht. Ich muss es hier mal kurz hochholen. und ich stelle gerade fest, dass der ausgedruckte Text, da fehlen ein paar Seiten. Offensichtlich hatte mein Drucker nicht genügend. Und ihr könnt weiterhin Fragen stellen unter dem Hashtag PW20Online. So, jetzt habe ich mein Essay auch wieder bei mir auf dem Bildschirm. Also das Ergebnis ist ein Monopol, das alles kontrolliert, die sogar Leute ins Gefängnis schicken kann, die diese Situation in Frage stellen. Und die Technologiefirmen haben das ein bisschen entfällt, aber was die machen, ist nicht das Monopol aufzulösen, sie unterstützen es oder bilden ihr eigenes. Und Kindle zum Beispiel führt dazu, dass Amazon ein weiteres Monopol hat, weil man die Bücher aus dem Kindle-System nicht rausbekommt. Außer man bricht das DRM und macht sich damit strafbar. Kindle Unlimited Bücher werden nicht an Bibliotheken verkauft. Man kann sie nur leihen und der Versuch, daran was zu ändern, ist strafbar. Und damit werden die Leser, die auf dieses System setzen, dauerhaft an Amazon gebunden sind und allen Bedingungen von Amazon zustimmen müssen. Und die Autoren, die in dieses System ihre Werke einspeisen, die sind genauso abhängig von Amazon und können das nicht ohne weiteres ändern. Und das ist quasi, die Leute sind im Gefängnis des schönen Gartens von Amazon gefangen. Und nur weil du als Autor ein Monopolist bist im Sinne des Monopols über dein Werk, dann bist du noch kein Monopolist, denn Amazon nimmt sich alle diese Monopole und schafft damit eine Macht, die gegen andere eingesetzt werden kann. Ihr erinnert vielleicht an das Zitat von Marc Andreessen, dass Software die Welt auffrisst. Vor allem bei allem Respekt vor Marc Andreessen, ich glaube, die Software hat bereits die Welt aufgefressen. Die Pandemie zeigt das absolut deutlich. Es gibt keine Möglichkeit mehr, zwischen Menschenrechten und digitalen Rechten zu unterscheiden. Von Beatmungsgeräten, Sexgeräten, Touren, selbst Geld, selbst IP wird eingesetzt, um das Verhalten und die Möglichkeiten von Konkurrenz und Kunden zu beschränken. Die Kombination aus Software und IP in allen Geräten ist ein absoluter Systemwechsel in unserer Gesellschaft. Und diese Monopole, die sich in allen Bereichen gebildet haben, sie haben genug Software und IP, um die volle Kontrolle über ihre gesamte Umgebung auszuüben. Und da müssen wir ran. Und das ist einfach nur der Anfang. Und Software ist nicht nur einfach eine Möglichkeit, um IP in andere Bereiche einzubringen und zu nutzen, sondern es ist auch der Weg über Automatisierung, neue Marktteilnehmer zu erkennen und sofort Strafverfolgung auszulösen, falls jemand verbotenerweise etwas tut. Und das führt zu absolut soziopathischen Monopolisten, die ihre Arbeiter in Firmenwohnungen unterbringen, die Geld bekommen, die nur im Firmengeschäft ausgegeben werden können. Sie können nicht nur nicht zu einem anderen Arbeitgeber wechseln, sondern sie werden bezahlt in einem Geld, was nirgendwo anders gültig ist. Und natürlich sorgen diese Arbeitgeber dafür, dass diese Schulden auch nie bezahlt werden können. Und zum Beispiel konnte ein Kohlenarbeiter natürlich sein Geld irgendwo anders ausgeben. Er musste es nicht im Firmengeschäft ausgeben. Und notfalls konnte er einfach in Waren zahlen. Denk daran, was passiert, wenn die Sachen nicht mehr frei handelbar sind, sondern sie an dich persönlich gebunden sind, an dein Gerät. Und am Ende geht es um den Shareholder Value, um das, was für die Anteilseigner am Ende rauskommt. Und wir hatten Kuchen, heute haben wir gerade eben noch ein bisschen Glasur. Es geht nicht mehr um Softwarefreiheit, sondern um die menschliche Freiheit. Dankeschön. Danke vielmals für diesen wirklich sehr interessanten diesen sehr schönen Vortrag über IP und alles, was so schief gehen kann. Ich selber bin Autorin und ich weiß leider sehr gut Bescheid über den Buchmarkt und die ganzen Probleme, die da existieren. Wir haben eine Frage. Vielleicht mehr ein Statement. Es ist immer ein Statement und keine Frage. Aber es ist, ich glaube, es ist ein gutes Statement. Vielleicht gibt es ein Missverständnis. Wir wollen kein größeres Stück vom Kuchen. Wir wollen die Bäckerei. Ja, das ist sehr gut. Und das stimmt mich sehr hoffnungsvoll. Wir sind global an einem Punkt, wo Menschen erkennen, was sie dachten, sei ein ganz lokales Problem, ist in Wirklichkeit Teil einer größeren Situation. Und die Art und Weise, wie das im Moment unsere Politik beeinflusst und die Austeritätspolitik, die Probleme schwierig machen. Und Leute haben Probleme, große Probleme mit ihren Brillen. Es gibt nur noch einen großen Hersteller von Brillen, Linsen. Und der Hersteller der Linsen, dem gehören gleichzeitig alle großen Ketten von Optikern. Und das macht sie sehr sehr wütend. Und ein weiteres Beispiel, das professionelle Wrestling. Da gab es vor 20 Jahren gab es über 20 verschiedene Organisationen und Ligen und mittlerweile gibt es nur noch eine große. Und wenn man das machen will, dann muss man für diese eine Organisation arbeiten. Und die Menschen, die sterben sehr früh, weil sie sich schwer verletzen und weil sie nicht anders können. Und egal, ob ihr jetzt, wenn ihr gegen den Klimawandel kämpft oder für Überwachung von Firmen und antimonopolistischen Strukturen arbeitet. Wir hatten früher Ökologie. Und es gab Menschen, die haben sich um Eulen gekümmert. Und dieser Begriff hat viele verschiedene Aspekte unter einem Begriff zusammengeführt. Und wir sind an einem Punkt, wo diese oligarchische, plutokratische, dieses System, das sich jetzt gebildet hat, auf Basis der Entscheidung vor 40 Jahren die monopolistischen Kontrollen aufzuheben, diese Situation führen dazu, dass alle unsere Industrien jeweils von einigen wenigen Firmen beherrscht werden. Es gibt noch ein paar weitere Fragen.
Ja, das ist jetzt eine längere Frage. Denkst du, dass Methoden wie DRM das Ergebnis sind dessen, dass man nicht kann oder nicht möchte, das Geschäft anzupassen, oder ob es daran liegt, dass Kopieren im digitalen Bereich gerade mehr oder weniger gratis ist? Ja, ich denke, dass das die Geschichte ist, die gerne erzählt wird. Wenn man DRM oder Kopierschutz hat, dann muss man sich nicht so überlegen, wie gut man sich an die digitale Welt anpassen kann oder muss oder wie man das kann. Aber ich denke nicht, dass das ist, was wirklich passiert. Wenn man sich anschaut, wie die Firmen DRM und Kopierschutz verwenden, dann ist es nicht, dass die wirklich versuchen, Kopien zu verhindern. Die wissen, dass das passieren wird. Was sie tun, ist, sie kontrollieren legales Handeln. Das erste DRM, das wirklich von den Gesetzen geschützt wurde, waren DVD-Player und Spielekonsolen. Und hier war der Hauptnutzen, um regionale Codierung zu schützen. Also wenn man sich in den USA eine DVD gekauft hat im Urlaub und eigentlich in Europa wohnt und sie dann zurückgebracht hat, dann konnte man sie nicht abspielen. Wenn ich jetzt in einen Laden gehe und eine DVD kaufe zu vollem Preis und das zu Hause anschauen möchte, das ist kein verbotenes Verhalten. Es ist das genaue Gegenteil. Das ist, was ermöglicht werden soll. Also vom Anfang an hat der Kopierschutz, vom ersten Gesetz an, um den Kopierschutz zu schützen, hat das nicht dem Zweck gedient, um Kopien zu verhindern, sondern um legale Aktivitäten zu verhindern. Inklusive Kopien, die erlaubt sind, aber eben alles Legale auch. Und gerade bei Spielekonsolen sollte es nur erlauben, dass man vom Hersteller kaufen kann. Also für den Dreamcast konnte man CDs kaufen, aber damit sie auch funktionieren würden, also diese CDs, mussten sie von einem bestimmten Hersteller, aus einer bestimmten Fabrik kommen. Und damit das funktioniert, musste ein hoher Preis gezahlt werden. Ein höherer Preis als eigentlich für eine CD. Und hier wurde ein kleines bisschen an Kryptographie verwendet. Also wenn ich jetzt eine Sega Dreamcast habe und du ein Sega-Spiel herstellst und ich kaufe das Spiel von dir und möchte, dass es bei mir läuft, dann ist es kein Problem für ein Urheberrecht. Es ist per Definition kein Urheberrecht-Thema, wenn ich legal etwas kaufe, was legal hergestellt wurde und legal benutzen möchte. Aber der Hersteller, Sega, mochte das nicht. Und was wir jetzt hier haben, ist eine Situation oder ein System, das designt wurde, um nicht Urheberrecht durchzusetzen, sondern um ein neues Regime an Gesetzen zu erschaffen und durchzusetzen. Und es wurden jetzt Gesetze erschaffen, um Kopierschütze zu schützen und das dann verwenden, und das wird so angewendet, dass die Anwendung der gekauften Produkte, so wie man es möchte, illegal wird. Also man musste jetzt nicht mehr ein Gesetz einbringen, dass der Import von DVDs aus den USA in Europa illegal macht. Stattdessen konnte man jetzt einfach Kopierschutz hinzufügen. Und von Anfang an war es eigentlich ziemlich klar, dass es ziemlich eindeutig die Absicht war, das Verhalten zu formen und nicht wirklich das Urheberrecht zu schützen. Und selbst wenn jetzt hier Länder wie Norwegen nur auf Umwegen verpflichtet sind, solche EU-Gesetze anzuwenden, und solche Gesetze, die hatten Ausnahmen für zum Beispiel Blinde. Und das war so formuliert, dass wenn du selbst blind warst, dann durftest du ein solches E-Book kaufen. Das Reverse Engineering, also selber den Kopierschutz brechen, das dann für deine Vorleseroboter einspielen und dir vorlesen lassen. Aber man durfte anderen nicht erzählen, wie man es gemacht hat. Man durfte es nicht für andere machen und man durfte das geöffnete E-Book nicht weitergeben. Also es war von Anfang an sehr offensichtlich, dass es darum geht, Firmen zu erlauben, dass sie alles niedertrampeln dürfen, was an legitimen Regeln existiert. Und selbst wenn es Regeln gab, die Diskriminierung von behinderten Menschen verbieten oder verboten, dann ging dieses Urheberrechtsgesetz vor. Weil selbst wenn es dir erlaubt ist, den Kopierschutz zu umgehen, dann wurde es dir unmöglich gemacht. Ja, das klingt großartig. Wie konnte das sein? Ja, ich habe auch nicht ganz ich konnte es auch nicht glauben, als ich den Minister gehört habe. Und Leute im Publikum haben nervös gedacht, kann es sein, dass er das wirklich gesagt hat? Und ja, das war's. Und heute ist es ganz ähnlich mit Büchereien. Sie haben ein Recht, Bücher zu kaufen und zu verteilen. Und dieses Recht ist nicht nur älter als Copyright, es ist älter als die Druckerei. Wir hatten Büchereien, bevor wir Papier hatten. Wir hatten Papyrusbüchereien damals. Und heute ein großes Problem. Wir haben Läden wie Audible oder Amazon, die sich weigern, an Büchereien zu verkaufen. Die Leute regen sich auf, wenn jemand zu hohe Preise abruft für Büchereien. Und das ist völlig zu Recht, dass man sich da aufregt. Aber Amazon weigert sich überhaupt, an sie zu verkaufen. Und dieses uralte Recht, das wirklich in dem Gesetz steht, dass Büchereien diese Rechte haben zu kaufen und in Zirkulation zu bringen. Und Amazon kann das einfach umgehen. Und es geht hier nicht darum zu verhindern, dass Kindle-E-Books kopiert werden, weil man einfach googeln kann, wie man diesen Kopierschutz entfernen kann. Oder man geht auf File-Sharing-Seiten und lädt einfach eine Version ohne Kopierschutz runter. Das ist einfach. Worum es hier wirklich geht, ist, dass sich Amazon dieses Recht rausnehmen möchte, seine Konkurrenten oder auch seine Kunden zu kontrollieren. Und ich denke, es ist wirklich gefährlich, dass zu sagen, dass das Problem ist, dass es um alte weiße Männer geht, die nicht verstehen, wie die digitale Welt funktioniert. Sie verstehen, wie das funktioniert. Das ist, als würde man Ronald Reagan verteidigen, als er festgenommen wurde, weil er Kokain verkauft hat, um Waffen zu bekommen, um sie an Widerstandsleute zu geben. Und er hat dann gesagt, ja, ich bin ein alter Mann, ich erinnere mich nicht deutlich, ich bin ein bisschen verwirrt, ist jetzt Zeit für meinen Tee? Und die Leute haben gemeint, ach, er ist hier nur ein alter Mann. Er wusste gar nicht, was er tut, als er diese Nonnen hat niedermetzeln lassen. Und wir sollten diesen Fehler jetzt nicht auch machen. Diese Entertainment-Firmen, die wussten ganz genau, was sie tun. Sie haben gewusst, dass sie eine Welt erschaffen konnten, die in der sie nicht mehr sich an das Gesetz halten müssen, sondern stattdessen können sie nun neue Gesetze selber nach einem Gutdünken erzeugen. Und jetzt haben wir Krankenhäuser, die ihre Beatmungsgeräte reparieren möchten, und das können sie nicht machen, ohne einen Kopierschutz zu brechen. Und das ist ein System, in dem Softwarefreiheiten nur noch für große Firmen gelten. Und der Rest von uns hat Open Source. Ja, du kannst auf GitHub gehen und dir den Quelltext anschauen. Aber wenn du es wirklich ändern möchtest, wenn du wirkliche Freiheiten möchtest, dann musst du ein CEO oder ein höherer Angestellter der Firma werden. Und das ist jetzt wirklich... Es war so lange albern, der Unterschied zwischen freier Software und Open-Source-Software. Aber Freiheit ist ein Unterschied von Offenheit. Wir haben sehr viel Offenheit im Moment, aber sehr wenig Freiheit. Ja, das ist leider zu wahr, um schön zu sein. Ich hätte noch eine Frage. Und dann haben wir tatsächlich noch mehrere Leute, die gerne noch ein kleines Pausengespräch hätten. Es gibt noch einen Link zum, also streaming.privacyweek.at, da gibt es einen Link zum Pausenraum. So, die letzte Frage. Denkst du, dass Kopierschutz und IP-Schutz wird in der Zukunft noch größer werden, oder wird die Open-Source-Bewegung jetzt schneller und stärker werden und einen echten Zugriff oder Anker in unserer Gesellschaft? Ich denke, dass die freie Software-Bewegung es kann. Also Android ist frei, aber also Open-Source, aber doch voller Kopierschutz. Die benutzen signierten Code und ähnliche Regime, die sich überlappen. Und dann haben wir Markenrecht und Kopierschutz und alles Mögliche, was uns einschränkt. Und das macht natürlich Open Source ein wenig schwierig zu benutzen. Und was wir jetzt tun müssen, ist, dass wir uns um freie Software versammeln, nicht als eine reine Lizenz, sondern als ein ethisches und ein ideologisches Prinzip. Also natürlich bringt es nicht viel, den Quelltext zu haben, wenn man an AGBs gebunden ist, die verhindern, dass man den Quelltext ordentlich benutzen kann und für die eigene Freiheit benutzen kann. Und die beste Chance, die wir dahingehend haben, ist, dass wir ein sehr breites Instrument verwenden. Wenn wir uns Dinge ansehen wie den Fall zwischen Google und Oracle, und das ist ein großer Fall, und das bekommt nicht genug Aufmerksamkeit, weil es sehr langweilig ist, aber es ist auch wahnsinnig wichtig. Und dieser Fall zeigt, dass wenn man ein Monopol hat, dann kriegt man sehr, sehr viel extra Geld. Und man kann dieses Geld verwenden, um das Gesetz zu ändern. Und daher werden Monopole immer größer, sind selbstbeschleunigend. Sie wachsen immer weiter und weiter. Und alles, was wir zu den, also diese ganzen anderen Regime, Copyright und Kopierschutz und diese ganzen Dinge, die könnten schließlich überwältigt werden. Sie könnten sich verändern, aber Monopole werden neue Wege finden. Und wir müssen uns erinnern, dass Monopole als allererstes nicht reguliert werden wollen. Aber wenn das nicht geht, dann wollen sie so reguliert werden, dass sie selber das erfüllen können und sonst niemand. Und wenn sie so reguliert werden, dann sind sie für immer ein Monopol und werden das immer bleiben. Und ich möchte da ein sehr, sehr grobes Instrument vorschlagen, und zwar über Interoperabilität oder Kompatibilität. Ich denke, in Europa kann das kommen über Regulation, eine EU-weite Regulation, und in den US als nationale Rechtgebung. Also diese ganzen Methoden, Patente, ganz egal, was die Gesetze sagen, es ist kein Verbrechen, etwas zu reparieren, verbessern oder kompatibel zu machen, was bereits existiert, einen Service, eine Dienstleistung oder ein Gerät. Und wenn es kein anderes Gesetz verletzt, also wenn es die DSGVO verletzt, ist es immer noch illegal. Aber wenn es kein anderes Gesetz verbietet, dann ist es legal. Und heute ist es sehr prozedural, was Juristen oder Richter beantworten. Und hast du das und das getan? Aber später wird es eigentlich relevanter sein, für wen war es? Also hast du zugunsten eines Nutzers, eines legitimen Interesses gehandelt? Und das ist natürlich wahnsinnig schwer zu beantworten. Aber es ist auch wahnsinnig wichtig, weil es hier um Fairness geht und nicht mehr nur um den Zugang zum Quelltext oder um Kopierschutz in den verschiedenen Formen oder Patentstreitigkeiten. Es sollte wirklich um die Dinge gehen, die wichtig sind, und nicht nur um Stellvertreter. Ja, danke vielmals. Danke fürs Hiersein. Danke für diesen großartigen Beitrag für unsere bescheidene kleine Konferenz, die übrigens auch komplett auf Open Source Software ist und komplett durch Freiwillige geleistet wird. Wir haben 7 Tage Programm für euch und all die Leute da draußen, inklusive Übersetzung, inklusive Leute, die das präsentieren, sehr viele Leute hinter der Kamera. Und wir hoffen, dass wir damit die Welt vielleicht ein bisschen besser machen können. Vielen Dank, Kyrick Doctorow. Ja, das komplette deutsche Vokabular. Vielen Dank. Aber das ist ja schon ganz gut. Ja, ich bin aufgewachsen mit Jiddisch und spreche daher sehr schlechtes Mitteldeutsch. Ja, interessant, aber vielen Dank nochmal. Und noch ein paar Informationen für die Leute im Stream. Ihr könnt Kyrick Doctorow in einer Minute in dem Raum für die Pausengespräche finden. Und er wird da gleich noch ein paar weitere Fragen beantworten. Vielleicht noch so Viertelstunde, 20 Minuten. Morgen geht es hier wieder los auch mit Übersetzungen um 2 Uhr mittags, 14 Uhr, mit erfolgreiche technische Umsetzung der DSGVO am Beispiel von Moodle. Also weiteres über offene Software. Das ist morgen der erste Talk. Und natürlich noch sehr viel mehr. Morgen und bis inklusive Sonntag. So. Fühlt euch frei, noch uns zu schreiben, per E-Mail, per Mastodon, per Twitter. Ihr habt sicher schon den Hashtag gehört, PW20. Habt einen schönen Abend noch und bis morgen. Dies war die deutsche Übersetzung des Talks. We used to have cake, now we barely got icing. Also wir hatten Kuchen und jetzt haben wir gerade noch so Glasur. Von Cory Doctorow. Eure Übersetzerinnen waren STB und B. Einen schönen Abend noch.
Schönen Abend noch von mir. Ciao.